Und das ist, ja, glaube ich, super vereinfacht beschrieben, warum Prozesse die Grundlage für Digitalisierung sind.
Es geht im Idee-Quadrat-Podcast heute um das Thema Prozessmanagement. Das ist erstmal nicht unbedingt ein sofort der Sozialwirtschaft wahnsinnig naheliegendes Thema, aber so wie Philipp sagt, sind Prozesse die Grundlage für Digitalisierungsbestrebungen und das ist mir schon auch ein Anliegen. Wir reden zwar die ganze Zeit über die Digitalisierung in sozialen Organisationen, beziehungsweise fangen wir an, darüber zu reden, jetzt auch vielleicht gerade in oder nach der Corona-Zeit. Aber Digitalisierung braucht natürlich eine Grundlage und ein Teil davon ist dann das Prozessmanagement. Was Prozessmanagement genau ist, wie es ausgestaltet ist und warum ich Philipp jetzt schon etwas länger kenne, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Philipp ist mein Bruder. Ein spannendes Experiment, was wir hier gerade machen, den Podcast mit seinem eigenen Bruder aufnehmen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören von der Episode zum Thema Prozessmanagement. Moin Philipp. Ich habe eben in der kurzen Vorrede schon gesagt, wer du bist, deswegen jetzt hier direkt sozusagen der Einstieg. Kannst du ein bisschen erläutern, wo kommst du her, was ist deine berufliche Tätigkeit, dein beruflicher Background, damit die Hörerinnen und Hörer einen kleinen Eindruck von dir kriegen?
Ja, klar, natürlich kann ich das. Ja, ich fange mal mit dem ganz klaren Part an. Ja, Hendrik, ich bin dein Bruder, ja, Philipp Epel, 32 Jahre, habe ein Kind, einen Sohn. Bin in der Industrie tätig, habe ursprünglich Informatikkaufmann gelernt, mich dann über diverse Weiterbildungen halt immer mehr auch dem Thema Betriebswirtschaftslehre gewidmet. Und zuletzt eigentlich nochmal Logistikmanagement studiert. Im beruflichen Alltag kümmere ich mich um das Thema Prozessmanagement. Und zwar das ganz erfolgreich eigentlich bis zum letzten Jahr bei einem Automobilzulieferer und jetzt in die Maschinen- und Anlagenbaubranche gewechselt. Mhm.
Ich meine, das ist natürlich halt für meinen Podcast, für meinen Fokus auf die Sozialwirtschaft natürlich überhaupt gar nicht sozusagen normal, dich jetzt eingeladen zu haben. Nur weil du mein Bruder bist, alleine ist natürlich jetzt irgendwie nicht der richtige Hintergrund sozusagen. Aber das, was mir bei vielen Workshops, bei vielen Beratungen, bei vielen Gesprächen auch mit Geschäftsführungen und so weiter auffällt, ist, dass das Thema Prozesse auch und vielleicht sogar gerade in sozialen Organisationen eine besondere Bedeutung einnimmt. Da können wir gleich gerne nochmal drauf schauen. Wir wollen jetzt hier ja das Thema Prozessmanagement in den Vordergrund stellen und weiß nicht, kannst du da mal so einen ganz groben Überblick drüber geben? Was ist das eigentlich? Was ist Prozessmanagement? Mhm.
Ja, ganz klar. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube auch gerade in der heutigen Zeit mit Covid-19 kommt dem Thema Prozesse nochmal eine ganz andere Bedeutung zu, weil wir auch dann mittlerweile an digitalen Prozesstechnologien arbeiten müssen, um da einfach auch, glaube ich, mit der aktuellen Situation noch besser zurechtzukommen. Aber was ist eigentlich Prozessmanagement? Das ist eine ganz spannende Frage, weil das ein oftmals sehr abstraktes Thema ist. Ja, Prozessmanagement in der Theorie sagt erstmal aus, okay, das ist ein systematischer Managementansatz, der sich damit beschäftigt, Prozesse zu identifizieren, zu erfassen, also aufzunehmen, zu analysieren, zu optimieren und auch zu dokumentieren.
Ja, so die darf ich da schon direkt einhaken? Was ist eigentlich ein Prozess? Also sagen wir mal, selbst das ist ja sozusagen eine Grundfrage, die man erstmal klären muss, um sozusagen das Management davon zu verstehen.
Ganz genau. Ja, ich hatte gestern auch noch eine Veranstaltung, wo dann auch jemand sagte, das ist doch eigentlich gar kein Prozess. Und da musste ich dann schon sagen, doch. Das ist sehr wohl ein Prozess, ja, besteht aus den und den und den Schritten, weil eigentlich kann man alles, was wir irgendwie tun, in einen Prozess packen. Ja, sei es Rasenmähen, sei es das Kaffeekochen, sei es eine Anlage einem Kunden konstruieren oder was auch immer. Das ist eigentlich alles, was wir tun, ein Prozess. Und klar, natürlich kann man jetzt sagen, okay, was ist denn so ein notwendiger Bestandteil, dass wir von einem Prozess sprechen? Prozess ist erstmal eine Ablauffolge von Aktivitäten. Das heißt, man tut irgendwelche Dinge nacheinander, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, dafür braucht man meistens immer irgendeine Art Input. Ja, ich nehme mein Kaffeepulver und tue es in die Kaffeemaschine, um dann das Ziel zu erreichen, einen guten Kaffee zu haben nachher. Deswegen ist fast alles oder eigentlich alles ein Prozess.
Wenn es sozusagen wiederholbar ist oder gibt es da irgendwie Grenzen dazu? Also so wie du sagst, könnte man ja alles als Prozess bezeichnen. Ich bin eben auf mein Fahrrad gestiegen, bin dann zum Bäcker gefahren, habe 2 Brötchen gekauft und bin wieder zurückgefahren. Kaffeemaschine habe ich dann vorher gemacht und das könnte ich sozusagen alles in Prozesse reinpacken. Damit hätte ich sozusagen ein Frühstücksprozesskonstrukt sozusagen mit mehreren Prozessen und das wäre dann, oder dann kommen wir in Richtung Prozessmanagement, oder?
Ja, genau, richtig. Also es gibt verschiedene Art und Weisen, wie man Prozesse unterscheiden kann. Und das Thema Wiederholfrequenz ist natürlich auch eine Sache dabei. Das heißt, kurzfristig oder nur einmal durchgeführte Prozesse bis hin zu sich immer wiederholende Prozesse, jede Sekunde oder was auch immer. Ja. Das ist schon eine sehr spezielle Art und Weise, wie man Prozesse unterscheiden kann. Ich glaube, recht geläufig ist eigentlich diese Unterscheidung in dem Bereich der Kernprozesse, Unterstützungsprozesse und Managementprozesse für Unternehmen, wenn wir jetzt im Unternehmenskontext sprechen. Ja, einfach die Unterscheidung, okay, was ist unser Kerngeschäft? Was sind unsere Abläufe oder Prozesse, mit denen wir halt wirklich das Geld verdienen? Und was tummelt sich drumherum? Im Sinne von Unterstützung, damit wir diese Kernprozesse überhaupt durchführen können, oder auch im Sinne von Managementprozessen, die einfach die Grundsätze der Geschäftstätigkeit klären.
Okay. Ich meine, damit gehen wir natürlich jetzt schon ein bisschen rein. Du hattest ganz am Anfang irgendwie so diesen übergreifenden Blick zum Thema Prozessmanagement, wo natürlich diese ganzen Aspekte mit reinspielen. Nur zur Erläuterung für die Hörerinnen und Hörer, ich sitze draußen gerade, neben mir ist eine Baustelle, da hat jetzt tatsächlich jemand angefangen zu arbeiten. Ich hoffe, der hört gleich wieder auf. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr, dass da Nebengeräusche sind. Ich glaube, diese Unterscheidung, die du gerade gemacht hast zu den Themen oder zu den Prozessen zwischen Unterstützung, Kern und Managementprozesse, das ist natürlich erstmal eine ganz, ganz grundlegend spannende Unterscheidung, egal für welche Organisation oder egal für welche Organisationsform. Ich stelle mir immer die Frage, wie kommt man denn dahin? Also wie kommt man denn, dass man sozusagen so eine, ich glaube in den Fachbegriffen heißt es Prozesslandkarte, so dass ich halt dieses Bild habe für meine Organisation oder für meine Organisationseinheit, für meine Abteilung, für meinen Bereich, dass ich sagen kann, okay, jetzt habe ich zumindest mal meine Prozesse beschrieben oder dokumentiert. Wie geht man dabei vor?
Genau. Also wie geht man an das ganze Thema Prozessmanagement ran?
Ne? Ja, genau. Das wäre dann die Grundfrage sozusagen dahinter. Ja.
Genau. Und ich glaube, man kann Prozessmanagement nie ganz abgekoppelt von anderen Dingen, wie zum Beispiel auch dem Thema Change Management sich selbst auferlegten Leitsätzen und Prinzipien vollziehen. Das liegt einfach daran, irgendwo, gerade in Bezug auf Change Management, muss diese Dringlichkeit, dass man sich um Prozesse kümmern muss, existieren, aber auch nochmal klar gemacht werden. Ja, das heißt, dieses Gefühl der Dringlichkeit muss definitiv erzeugt werden, um halt auch zu sagen, okay, lass uns mal ein kleines Team zusammenstellen, was sich jetzt mal diesem Thema Prozessmanagement im inhaltlichen Sinne eigentlich nähert.
Und du meinst mit Dringlichkeit herstellen, zu sagen, es gibt ein Problem oder es gibt ein Anliegen, genau. Deswegen beschäftigen wir uns mit diesem Thema.
Genau, richtig. Also es ist ja, der Beginn stellt ja oftmals immer irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl dar. Mhm. Und man hat irgendwie das Gefühl, hier funktioniert etwas nicht. Ja, oder hier läuft etwas schief. Ja. Wenn man das dann auch noch irgendwie in den Geschäftszahlen rauslesen kann, im Sinne von, okay, wir machen ja eigentlich keinen Gewinn mehr, ja, dann sind das sogar schon, dann ist das eigentlich schon die nächste Phase, wo man mit harten Fakten das belegen kann, dass irgendwo etwas nicht funktioniert. Mhm. Ja. Und das sind halt genau die Dinge, die man dann nochmal aufgreifen muss und sagen muss, okay, wir müssen uns hier unseren Prozessen jetzt mal widmen, um die Abläufe einfach effizienter, wirtschaftlicher, qualitativ hochwertiger zu gestalten. Ja, da kommen wir dann auch wieder in Richtung von dem klassischen Zieldreieck mit Time, Cost, Quality. Mhm. Ja, das muss erstmal klar sein und dann kann man ein Projekt initiieren. Ne? Sagen, okay, wir starten mal das Thema Prozessmanagement und das inhaltlich Erste, wie du eben schon sagtest, ist dann eigentlich dieser Aufbau einer Prozesslandkarte. Mhm. Ja, da gibt es keine Form für, da gibt es keine Vorlage oder sonst was, sondern das ist sehr unternehmensabhängig. Ja, das kann also auch darstellungsmäßig die Form eines Schlüssels sein, einfach um zu sagen, okay, wir bringen da auch noch ein bisschen unsere Unternehmensstrategie rein und sehen unsere Prozesse als Schlüssel für den Erfolg an. Ja. Mhm. Das heißt also, da kommt Kreativität, eine bildliche Vermittlung von Strategie auch mit ins Spiel.
Okay, also quasi je nach Unternehmen sozusagen oder nach Organisation kann ich die so darstellen, die Prozesslandkarte, so wie ich das für richtig erachte und wie es gegebenenfalls passen könnte.
Genau, richtig. Mhm. Wir waren eben bei dieser Unterscheidung Kernunterstützungs- und Managementprozesse. Ja, da gibt's so eigentlich die klassische Darstellungsform, dass man das einfach wie so eine Art Haus darstellt. Mhm. Ja, unten im Fundament sind die Unterstützungsprozesse. Ohne die kann ich meine Kernprozesse, die im Endeffekt in der Mitte dargestellt sind, nicht durchführen. Und oben drüber schwebt halt das Thema Managementprozesse und Grundsätze der Geschäftstätigkeit und sonstige Dinge. Mhm. Strategie wäre zum Beispiel etwas, was man da drin findet.
Mhm. Und ganz kurz nur nochmal dazu, Kernprozesse sind die, also ist quasi die Wertschöpfung der Organisation, ja, also der Kern der Organisation. Unterstützung ist alles das, was diese Kernprozesse unterstützt, von Sekretariatstätigkeiten angefangen über Support, Einkauf, keine Ahnung, alles, was da so halt irgendwie in dem ganzen Kontext passiert.
Genau. Also Kernprozesse beziehen sich immer auf den direkten Kundenbedarf und dessen Erfüllung. Ja, also links und rechts steht immer der Kunde. Vorne der Bedarf, hinten die Zufriedenheit im Endeffekt des Kunden. Und so kann man das dann aufbauen. Und alles wie Personal ist ja zum Beispiel etwas, was wir brauchen, um unsere Kernprozesse durchzuführen. Ja, wir müssen also Personal einstellen oder haben irgendwo Personal, was in die Renten- oder Altersteilzeit einsteigt. Je nachdem, das fällt dann in den Bereich der Unterstützungsprozesse.
Ja, es ist schon hier ganz spannend, die Begrifflichkeiten sozusagen in dem Kontext zu sehen. Also bei dir Anlagenbau, vorher Automobilzulieferer, Kunden und so weiter und so weiter, sind natürlich alles Dinge, die oder ja auch Begriffe, die wir in der Sozialwirtschaft sozusagen übersetzen müssen in unseren Kontext. Wer ist eigentlich der Kunde? Da haben wir natürlich schon ein Riesenproblem damit, zwischen den Klienten zu unterscheiden und den Kostenträgern beispielsweise. Kunde könnte natürlich auch für, was weiß ich, sagen wir mal, ein Caritas-Verband oder sowas, könnte natürlich auch die Gesellschaft der Kunde sein, wenn sie das als also ihre Tätigkeiten in diesem Kontext als Kernprozesse definieren würden und so weiter. Also das ist sozusagen, braucht eine relativ hohe Übersetzungsleistung oder Transferleistung, um sozusagen aus diesem technischen Kontext der Prozessgestaltung, ja, so wie du das sagen wir mal irgendwie formulierst, hin zur sozialen Arbeit zu kommen. Genau, das nur mal so als kleine Anekdote oder sagen wir mal Anmerkung zwischendurch. Aber du warst jetzt gerade bei diesem Punkt Punkt 2, die Prinzipien glaube ich nochmal auch zu erläutern.
Ja, genau. Komme ich am Blick nochmal zurück, weil den Punkt, den du genannt hast, der Der ist jetzt noch nicht mal eine Übersetzungsnotwendigkeit, wenn man aus verschiedenen Branchen miteinander redet, sondern das wird man in den Workshops, in der Erarbeitung mit den Mitarbeitern auch merken, dass da einfach ein unterschiedliches Kundenverständnis da ist. Ja, man unterscheidet auch gern in interne Kunden und externe Kunden, weil die oftmals das Abteilungsdenken ja wirklich aus der Vergangenheit so fix in den Köpfen angekommen ist, dass ein Einkaufsleiter sagt, mein Kunde ist Abteilung XY. In so einer Mikrobetrachtung ist das auch richtig. Ja? Das darf man nicht falsch sehen. Nur die Prozesslandkarte, darüber sind wir ja gekommen, die muss natürlich für das Unternehmen, für die Organisation den Kunden betrachten. Ne? Wer überweist mir quasi nachher das Geld? Und deswegen, das wird man in den Workshops auch merken. So, und nochmal zurück. Wir sind über Strategie gekommen. Die Prozesslandkarte hat so ein bisschen Strategie Inhalt, das heißt ein bisschen, ja, also im Endeffekt sollte die schon auch nicht einfach eine Zeichnung sein auf dem Blatt Papier, ohne irgendwie die Strategie des Unternehmens oder der Organisation zu berücksichtigen. Das heißt, der schwingt immer irgendwo mit. Ja, vielleicht sagt man, in 3 Jahren möchte ich aber ein ganz anderes Geschäftsmodell machen, ja, dann würde es eigentlich nichts nützen, eine Prozesslandkarte zu malen, die einfach nur den Ist-Zustand abbildet, sondern dann bietet sich natürlich direkt an, quasi dieses neue Geschäftsmodell da drin zu berücksichtigen und daran zu arbeiten, das halt auch dann zu implementieren im Unternehmen, in der Organisation. Und wir waren eben bei dem Thema Abteilungsdenken. Ich habe diese Abteilungsdenke angesprochen. Das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema Leitsätze und Prinzipien im Prozessmanagement, weil Agilität oder agile Ansätze sind etwas, was man auch im Rahmen von Prozessmanagement heutzutage definitiv betrachten muss, weil Prozessmanagement kann sich einfach nicht mehr das Ziel setzen, okay, wir müssen jetzt hier perfekt dokumentierte Prozesse haben, weil man weiß ganz genau, das, was ich heute runtergeschrieben habe, ja, ist morgen schon wieder veraltet. Es kommt ein neues IT-System dazu, ne? Der Gesetzgeber ändert Gesetze oder was auch immer. Es gibt neue Normanforderungen, was auch immer. Das ändert sich heutzutage so schnell.
Solche Aspekte wie Corona, ja, also Covid-19 hast du angesprochen, schon eben, ja, wo man sagen kann, okay, die Veränderungen sind sozusagen so schnell und radikal, dass es natürlich ganz schwierig ist, darauf zu reagieren.
Ganz genau. Und deswegen sind auch Leitsätze und Prinzipien einfach wichtig, die zum Beispiel aussagen, es ist wichtiger, vom Groben zum Feinen hier vorzugehen. Also die Priorität liegt auf der Struktur von den Prozessen und nicht auf dem allerkleinsten Detail. Oder ein Leitsatz könnte sein, liebe Kollegen, sprecht bitte eher miteinander, als sich darauf zu berufen, was irgendwo in einer Dokumentation steht oder halt gegenseitig E-Mails mit der Suche nach dem Verursacher zu schreiben oder sonst was. Das sind
ganz könnte ich schon wieder einhaken und sagen, in der Sozialwirtschaft wäre das vielleicht manchmal umgekehrt, ja, so irgendwie sprecht vielleicht manchmal ein bisschen weniger miteinander und guckt mal, was wir schon dokumentiert haben. Also auch, weil ich das öfter feststelle in Einrichtungen, die dann eben hochgradig individuell funktionieren, ja. Ich habe eine Organisation im Kopf, wo ich jetzt so eine Begleitung gemacht habe mit denen, Zukunftswerkstatt und solche Geschichten, wo klar war, die Leute sind hochgradig individuell unterwegs, sozusagen und sprechen auch viel miteinander und das ist sehr, sehr menschlich sozusagen irgendwie, was da alles so passiert. Aber das, was eben fehlt, ist die Effizienz, das, was du eben angesprochen hattest, die durch auch diese Prozesse sozusagen mit in die Organisation reinkommen. Deswegen bin ich da so ein bisschen, das Agile finde ich natürlich, ja, also aus unterschiedlichen Perspektiven natürlich erstmal hochgradig wichtig in diesem ganzen Kontext. Aber eigentlich ja, und das wäre die Frage an dich, eigentlich basierend auf einer funktionierenden Struktur erstmal, ja, also wo man erstmal eine funktionierende Prozesslandkarte hat und dann kann ich eigentlich ja erst anfangen, agil zu arbeiten, also ja, in diesen entsprechenden Teams und so weiter, agile Methoden, alles, was da dazu kommt, weil dann habe ich schon mal meine Basis fixiert und kann mich immer darauf wieder berufen. Es ist wahrscheinlich einfacher, als andersrum vorzugehen, oder?
Ja, vollkommen richtig, genau. Also deswegen Also man muss in Summe halt das richtige Level finden, ne? Mhm. Also es gibt mit Sicherheit Unternehmen, Organisationen, ich denke da so an die Pharmaindustrie oder so, die mit Sicherheit noch viel, viel höhere Auflagen hat, irgendwie die Dinge zu dokumentieren, die sie haben. Ja? Mhm. Und es gibt aber vielleicht auch im Bereich der sozialen Organisationen eben nicht diese Anforderungen, dass man da so viele prozessuale Dinge dokumentiert hat. Und da gilt es einfach, ein vernünftiges Level zu finden. Und es ist immer ganz wichtig, sich auch vor Augen zu führen, für wen mache ich das? Für wen mache ich dieses Prozessmanagement? Mhm. Und wenn das oder für wen male ich einen Prozess nieder? Mhm. Weil wenn das kann je nach Zielgruppe total unterschiedlich sein. Wenn ich einen Prozess erstelle, dokumentiere, um nachher zum Beispiel ein SAP-System darauf zu konfigurieren, mhm. ja, dann ist das eine komplett andere Sichtweise, als wie wenn ich den Prozess dokumentiere, um einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten in meinem mhm. Unternehmen. Ja, und das sind Dinge, die gehen ja auch in Richtung der Leitsätze, Prinzipien oder Denkweisen, die wir im mhm. Prozessmanagement verfolgen, über die man einfach im Vorhinein ein bisschen Klarheit schaffen muss. Und Zielgruppe ist ja das Stichwort, eigentlich auch zu sagen, okay, dieses Projekt, was wir jetzt aufgesetzt haben, um uns mit Prozessmanagement zu beschäftigen, das braucht natürlich auch eine gewisse Zielsetzung. Und darin mhm. kann man ja auch festhalten, für wen machen wir das jetzt? Ne? Ist das also quasi erstmal um die grundlegende Struktur fix zu kriegen, oder haben wir aktuell wirklich das größte Problem darin, dass unsere Mitarbeiter gar nicht wissen, was sie tun sollen? Mhm. Ja? Und dadurch hat man natürlich total unterschiedliche Detaillierungslevel. Das eine ist eher im Sinne von Struktur angelegt und das andere ist eher im Sinne von Detail. Mhm. Detaildokumentation angelegt.
Ja.
Und ich kann mich dem anschließen, was du eben gesagt hast. Diese Prozesslandkarte, das ist ein enorm wichtiger Grundbaustein, selbst wenn da viele auch heutzutage drüber diskutieren, braucht man sowas noch.
Mhm. Ich bin der Meinung,
ich bin der Meinung, das braucht man definitiv, weil es transportiert diese Botschaften der strategischen Bedeutung, wie wir eben schon gesagt haben, oder mhm. strategische Botschaften. Es stellt aber auch die Grundlage dafür dar, auch mal zu sagen, wer ist denn für diesen Prozessbereich oder Prozess, den ich auf der Prozesslandkarte stehen habe, eigentlich verantwortlich? Mhm. Verantwortlich im Sinne von Prozessgestaltung, aber auch verantwortlich vielleicht im Sinne von Prozessdurchführung und somit nachher eigentlich Ergebniskennzahlen oder so. Mhm. Und das ist da auch eine Funktion, die diese Prozesslandkarte hat. Und ja, ansonsten ist es ja quasi auch wie so ein Einstieg in die Prozessnavigation oder in diese Prozessstruktur, die man sich selbst aufgebaut hat. Und die muss einfach stimmen. Deswegen muss da auch ein recht großer Aufwand betrieben werden, die halt stimmig zu machen, um die große Basis halt im Unternehmen auch wirklich abzubilden, ne, und Akzeptanz zu erreichen.
Ja. Was wäre der dritte Schritt? Wir waren bei Leitsätze, Prinzipien, die du gerade angesprochen hast, um sagen wir mal, wirklich den Rahmen zu gestalten, wie sozusagen auch das Prozessmanagement aufgesetzt werden soll. Du hast den Detaillierungsgrad beziehungsweise eher die größere Struktur angesprochen und so weiter. Was wäre Schritt Nummer 3?
Also wir haben, glaube ich, schon einige Dinge in Bezug auf die inhaltliche Erarbeitung angesprochen. Das eine ist dieses Thema Prozesslandkarte. Und die Verantwortlichkeiten hatte ich gerade auch genannt. Die bringen einen natürlich dazu, auch mal zu überlegen, brauchen wir vielleicht bestimmte Rollen im Unternehmen? Mhm. Ich hatte eben schon gesagt, wer ist verantwortlich für die Prozessgestaltung? Das ist ja in dem Sinne eine neue Rolle. Du bist jetzt Prozessverantwortlicher für Prozess XY. Und je nachdem, wie das Unternehmen tickt, muss halt so ein Rollenmodell auch ausformuliert sein. Ne? Man muss da drin stehen haben, was sind denn die Aufgaben, die dazugehören, was sind die Kompetenzen, die ich für diese Rolle benötige. Selbst wenn das alles halt, ja, auch da kann man sagen, das hat alles niemals einen hundertprozentigen Anspruch an fertig sein, sondern das ist einfach ein lebendes Ding, was man aber auf dem Schirm halten muss. Mhm. So, und die inhaltliche Vorgehensweise ist halt dieses Vorgehen vom Groben zum Feinen, von der Struktur her kommend, von der Prozesslandkarte her kommend bis in die Details zu einzelnen Prozessen. Und das ist natürlich, da kommen wir genau an die Stelle, dass man auch mit Workshops oder so die Prozesse aufnehmen muss oder kann, ja, bis man also zu einem Prozessmodell kommt. Ja, das ist die klassische Darstellungsform, dann meistens in Form vom Flussdiagramm. Die kennt man ja wahrscheinlich auch von Google und so. Wenn man da einfach Prozess eingibt, dann sind das so die ersten Bildergebnisse, die einem die Suchmaschine da auswirft.
Das bedeutet aber insgesamt, dass, also wenn ich, sagen wir mal, bei Null anfangen würde, sagen wir mal wieder zurück zu unseren Organisationen in der Sozialwirtschaft, wird es, also natürlich haben die Leute sozusagen sowas wie Prozesse im Kopf, aber ich glaube, so ausformuliert, wie du das jetzt gerade detailliert beschrieben hast, von der Prozesslandkarte beginnend dann in die Feinheiten gehen, das ist schon ein Riesenaufwand, oder? Also das ist am Anfang sozusagen, wenn ich damit wirklich bei Null starten will, muss ich da tatsächlich erstmal auch Ressourcen und Zeit und Möglichkeiten reingeben.
Ganz genau. Deswegen auch Arbeitsform des Projektes. Ja, das ist einfach wirklich notwendig, dass man da sagt, okay, es setzt sich ein Team halt zusammen und dieses Team hat, keine Ahnung, die Hälfte ihrer Arbeitszeit wirklich die Verfügbarkeit für dieses Projekt, und das ist total wichtig. Ja. Mhm. Und du sagst es vollkommen richtig, Prozesse laufen ja zurzeit einfach, weil die Mitarbeiter oftmals wissen, was sie tun. Ne? Genau, das ist also Wissen, entstandenes Wissen oder gesammeltes Wissen, was in den Köpfen der Mitarbeiter vorliegt. Und das spricht auch so ein bisschen dafür, wenn man das extrahiert aus den Köpfen und irgendwo halt in eine strukturierte Form bringt, dann sind wir eigentlich auch schon so bei Themen wie dem Wissensmanagement. Ne? Dass man also für die Organisation sagt, ich sichere jetzt mir hier das Wissen, was meine Mitarbeiter über die Jahre eigentlich angesammelt haben. Und das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt.
Ja, genau. Also ich meine, den haben wir jetzt gerade im Kontext demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Generationenwandel, der dann irgendwie ja mit reinkommt. Also ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen die Einrichtungen, verlassen die Organisationen, gerade auch Führungskräfte und so weiter, die rausgehen, da neue um da wirklich halt irgendwie Wissensmanagement, so wie du es bezeichnet hast, betreiben zu können und zu sagen, wir haben es endlich mal festgeschrieben an irgendeiner Stelle, wie denn eigentlich diese Prozesse laufen, mit dem Wissen dabei, dass es sich aber verändern kann. Ja, das hattest du ja eben angesprochen.
Ja, vollkommen richtig, genau. Und das wirft immer so eine interessante Frage auf, über die man auch ein bisschen diskutieren kann. Wie entsteht eigentlich ein Prozess? Ja, weil das ist ja nicht so, dass ein Prozess am Schreibtisch entsteht, weil irgendwer meint, sich ein Blatt Papier nehmen zu müssen und von oben nach unten irgendwie ein Flussdiagramm malt. Nee, ein Prozess entsteht ja dadurch, dass irgendjemand meint, eine gute Idee zu haben und Dinge dann so macht, wie er sich gerade vorstellt. Mhm. Und das, klar, das ist dann ein Lernprozess, aber irgendwann funktioniert das ja auch. Und dann, zack, ist auf einmal ein Prozess da. Ne? Und das ist einfach auch im Hinterkopf zu halten, um zu sagen, von welchen Prozessen sprechen wir denn einfach. Mhm. Deswegen gibt es viele Prozesse, die nicht identifiziert sind. Ja, es gibt einfach total viel, was man im Unternehmen macht, was einem aber gar nicht bewusst ist, weil das schon intuitiv abläuft bei den Mitarbeitern.
Ja, und ich finde es, also das, was du sagst, auch insofern wichtig, weil es sozusagen eher dem, sagen wir mal, einem weniger steuerungsoptimistischen Vorgehen oder zweckrationalen Vorgehen entspricht, sondern zunächst steht im Vordergrund, gute Dinge zu tun. Ja, also zu sagen, wie können wir Sachen besser machen, wie können wir, keine Ahnung, die Bedürfnisse der Klienten besser erfüllen, bei euch Kundenbedürfnisse besser sozusagen in den Blick nehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sozusagen nicht daran gebunden, dass irgendwo ein Prozess Handbuch existiert und sie sich nur daran halten dürfen, sondern eher im Gegenteil zu sagen, dieses Prozesshandbuch, was dann gegebenenfalls dabei rauskommt oder die Prozessübersicht oder was auch immer dann, also wie man es dokumentiert hat, ist eigentlich ja wirklich nur die Dokumentation von gutem Handeln, ja, mit der Möglichkeit, darauf wieder zurückzugreifen.
Genau. Und ich glaube, wir merken so langsam, dass halt der Faktor Mensch bei dem ganzen Thema halt wirklich im Mittelpunkt steht und dieses Thema nachher eine Prozessdokumentation zu haben, eigentlich nur so ein Nebenaspekt ist oder so. Man kann sagen Abfallprodukt, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben.
Ich weiß nicht, was du also als Jobbeschreibung irgendwo stehen hast. Das musst du ein bisschen vorsichtig sein.
Ja. Ich halte die flexibel, ja. Also der Faktor Mensch und dieses gute Handeln, das funktioniert ja auch wirklich, wirklich gut, wenn das halt eine Person macht. Mhm. Weil die lernt selber, die optimiert sich selber. Ja, jeder Mensch ist ja dazu bestrebt, halt mehr Freizeit zu haben oder das, was er macht, halt zu optimieren, ja.
Denkst du jetzt auch wieder aus deiner Perspektive. Ja. Aber ich weiß, was du meinst.
Genau, richtig. Man muss das ja auch ein bisschen übertreiben, damit klar wird, was gemeint ist. Ne? Ja. Und da kommen wir zu einem Problem, was Prozesse haben. Nämlich überall da, wo mehrere Leute zusammenkommen oder mehrere Abteilungen zusammenkommen oder auch wir unternehmensübergreifend Prozesse denken, ja, sprechen wir davon, dass wir Schnittstellen haben. Und das ist ein Potenzial, was definitiv immer irgendwo Optimierungsmöglichkeiten bereithält. Weil da, wo ein Mensch mit einem anderen Mensch spricht, ja, das ist ja schon eine Schnittstelle, das ist die kleinste Schnittstelle, die Kommunikation. Ja, allein da in Bezug auf Kommunikation, ja, kann ja schon ganz schön viel schieflaufen. Mhm. Und deshalb sind Schnittstellen immer so eine Stelle, wo es Optimierungspotenziale gibt, die ja auszuschöpfen sind.
Ja, also kann ich mir wunderbar vorstellen, da ist natürlich sozusagen im Hintergrund, ich denke so ein bisschen an, sagen wir mal, neue Organisationsformen, in Anführungsstrichen neue Organisationsformen, sagen wir mal, die aus sozusagen agilen Teams und damit auch autonom agierenden Teams bestehen, wo eigentlich von dieser Logik her ja die Schnittstellen möglichst reduziert werden, weil die Teams selber Wertschöpfung leisten können. Also ja, wo halt sozusagen alle relevanten Personen sozusagen in diesem Team vorhanden sind. Aber die Schnittstellen bestehen natürlich trotzdem auf der einen Seite dann in Richtung Kunden, ja, wo man halt irgendwie sagen kann, okay, wie funktioniert diese Schnittstelle? Und der spannende Aspekt, den du gerade angesprochen hast, auch unternehmensübergreifend, organisationsübergreifend, verbandsübergreifend in unserem Kontext, wo man sagen kann, okay, Kooperationen mit anderen Verbänden, mit anderen Verbandseinheiten und so weiter, sind natürlich da auch ein Riesenthema, wo man genau hinschauen kann, um die Prozesse zu optimieren.
Ganz genau. Deswegen sind agile Teams eine Arbeitsform, in der meines Erachtens halt intern versucht wird, genau diese Schnittstellen auf das Minimalste zu reduzieren. Genau. Ja? Und das ist einfach im Sinne von einer Optimierung da total sinnvoll, weil Schnittstellen immer Zeit, Geld und auch Qualität kosten.
Ich habe noch ein anderes Thema, weil darüber komme ich in meinen Workshops, Beratungen eigentlich immer auf das Thema Prozesse. Wir reden gerade in sozialen Einrichtungen immer wieder über das Thema Digitalisierung. Also wir fangen an, sozusagen über das Thema Digitalisierung nachzudenken, sagen wir mal so, im Jahr 2020 in verschiedenen Bereichen, wo dann, da kann man lange drüber lamentieren und dann kann man halt irgendwie sagen, ja, das ist aber total wichtig und so und alles drum und dran. Und wir kommen irgendwann dahin, ja, wie geht denn dann Digitalisierung von Unternehmen, von Organisationen, wo kann man denn ansetzen? Und spätestens da kommen aus meiner Perspektive dann eben die Prozesse ins Spiel, weil diese Prozesse sind ja, wenn ich sie, so wie wir es ganz am Anfang schon diskutiert hatten, wenn sie dokumentiert sind, kann ich sie auch zu wiederholbaren Prozessen machen. Also das, was sozusagen immer wieder in Unternehmen und Organisationen abläuft. Und damit bin ich ja sozusagen bei der Möglichkeit, sowas wie eine Algorithmisierung mit reinzubringen. Also zu sagen, ich baue daraus aus diesen sich wiederholenden Prozessen Algorithmen, die dann gegebenenfalls digitalisiert werden können überhaupt. Ja, also sagen wir mal, Unterstützungsprozesse, wenn man das sieht. Ich denke dann immer an den Dienstreisekostenabrechnungsprozess, auch vielleicht in der eigenen Organisation, wo es darum geht, eine Excel-Tabelle auszufüllen, die zweifach auszudrucken, die dann an die Vorgesetzte, den Vorgesetzten zu geben, der das dann unterschreiben muss. Davon wird dann ein Dokument weitergereicht an die Verwaltung. Ein Dokument muss aber bei mir persönlich verbleiben aus versicherungsrechtlichen Gründen. Die Verwaltungsmitarbeiterin tippt aber quasi diese Excel, dieses Excel-Papier, was sie dann bekommt, diese Tabelle, tippt sie wieder ab und gibt es wieder ein in ihre Maske. Wo ich einfach irgendwie sage, das ist so ein klassischer Prozess, wo ich sage, den kann man wunderbar digitalisieren, ohne dass dadurch in irgendeiner Weise eine Qualität verloren geht. Aber ich muss erstmal diesen Prozess greifbar haben, um dann auch Digitalisierungspotenzial als Wiederholbarkeit von Prozessen überhaupt ausfindig zu machen. Oder? Ja, richtig. Fragezeichen?
Nee, ist so, Ausrufzeichen. Ja? Also Prozesse sind die Grundlage für Digitalisierung. Weil wir haben eben so schön eigentlich gesagt, ein Prozess kann auch das sein, was ein Mensch intuitiv ausführt. So, bei dem Thema, da frage ich mich, wie soll man das denn dann digitalisieren?
Ja, gar nicht.
Ja? Und der Mensch, der das intuitiv durchführt, ist jetzt mit Sicherheit auch nicht der Experte auf dem Bereich Digitalisierung, sodass er seine intuitiv durchgeführten Tätigkeiten selber irgendwie digital vollziehen würde. Ja, weil der macht ja, der ist ja Experte auf dem anderen Gebiet. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, super vereinfacht beschrieben, warum Prozesse die Grundlage für Digitalisierung sind. Und diese Automatisierung oder da gibt es ja vielerlei Begriffe auch für Robotic Process Automation und so weiter oder Machine Learning, ja, das hat alles die Voraussetzung, dass man sich eine Klarheit darüber verschafft hat, was man eigentlich tut, welche Aktivitäten eigentlich vollzogen werden. Und nur dann kann man auch sagen, an welchen Stellen können wir jetzt hier mit Digitalisierung unterstützen. Ja, und gerade Digitalisierung im Unternehmenskontext ist ja nicht die Fragestellung, welches Tool kann ich mir auf meinem Handy installieren, um meine tägliche Arbeit zu optimieren. Nee, das ist ja eigentlich nicht Thema der wirklichen Digitalisierung, sondern das ist das Thema vom Apple App Store. Ja.
Wie kriegen die Kunden sozusagen?
genau. So. Und Digitalisierung im Unternehmenssinne ist ja wirklich halt genau die Prozesse in Bezug auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit da zu beschleunigen auch. Zu sagen, wir müssen jetzt hier mit diesen Technologien unsere Durchlaufzeit total verringern. Also und da sind Unternehmen wie Amazon oder sonstige auch eher internetbasierte Firmen natürlich Vorreiter bei. Und die setzen sich zum Ziel, zum Beispiel, wenn meine Bestellung eingeht, zum gleichen Zeitpunkt muss die Auslieferung rausgehen. Das heißt, diese Millisekunde dazwischen, muss automatisiert sein. So. Das ist natürlich schon sehr krass. Also,
wobei ich finde, wenn ich das bei mir auf meinen ganz persönlichen Bereich übertrage, Weiterbildung an der Hochschule, wo ich denke, wenn sich die Leute angemeldet haben bei uns, dann muss quasi schon die E-Mail rausgehen mit den Informationen, wann halt irgendwie diese Veranstaltung stattfindet, wo der Link zu finden ist und so weiter und so weiter. Also quasi im gleichen Augenblick auch die Prozesse entsprechend anlaufen und ich muss es nicht erst ausdrucken und abheften und unterschreiben lassen und verlieren und dann nachher suchen und keine Ahnung, was dann alles so irgendwie da dahinter steht. Also also auch bei uns und nicht nur bei Amazon sozusagen sind das relevante Aspekte und eben auch, und das ist ja sozusagen der Punkt, über den wir hier dann im Podcast auch sprechen, auch für soziale Einrichtungen zu überlegen, wie gelingt denn eigentlich ein guter Aufnahmeprozess beispielsweise? Wie gelingt eigentlich die Abrechnung oder Kommunikation mit Kostenträgern, Jugendämtern und so weiter und so weiter? Also da wirklich das Digitalisierungspotenzial zu heben. Dafür muss ich aber eben über das Prozessmanagement gehen und mich wirklich damit intensiv auseinandersetzen.
Genau, und in den Beispielen, die du jetzt genannt hast, da ist ja oftmals immer relevant, welche Prüfung muss denn eigentlich passieren in diesem gesamten Ablauf oder welche Prüfungen, ja. Weil wenn sich jemand zu einem Kurs anmeldet, zu einem Webinar anmeldet oder sonst was, dann wäre es natürlich schon ideal, wenn das System prüft, habe ich überhaupt noch freie Plätze? Ja, und um das, oder was heißt das System, ne? Die Digitalisierung sollte dabei unterstützen, diese Prüfung zu automatisieren. Ja. Und dafür braucht das, braucht diese Prüfung natürlich auch wieder die Datengrundlage. Das heißt, irgendwo muss halt wirklich in einer digitalen Form die bislang belegten Plätze drinstehen, damit dann eine Automatisierung sagen kann, hier sind noch zwei Plätze frei, du kannst dich jetzt anmelden, alles klar, zack, du kriegst die E-Mail mit der Bestätigung und trägt dann halt auf Platz 12, ja, diesen Teilnehmer ein.
Klaus Müller ein, genau. Also ich meine, das bringt mich immer dazu, dass viele Einrichtungen noch nicht mal genau sagen können, wie viele Plätze denn belegt sind, wie viele Einrichtungen, also wie viele Klientinnen und Klienten sozusagen jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt betreut werden. Ich fand es ganz spannend bei der Diskussion, weil du eben Covid-19 angesprochen hattest, die Frage, wie viele Intensivbetten gibt es denn eigentlich in Deutschland in den Krankenhäusern, und das gar nicht so einfach zu beantworten war, ja, wo man dann irgendwie gesagt hat, dafür müssen wir erstmal sozusagen das überhaupt erheben, die entsprechende Datengrundlage haben, um dann den Prozess zu haben, dass man da eine valide Aussage zu treffen kann zu diesem zu dieser Frage.
Genau, richtig. Also viel beim Prozessmanagement dreht sich einfach auch, oder auch bei Digitalisierung dreht sich einfach auch dabei, Transparenz zu schaffen. Und mit einer Transparenz vollziehe ich ja eigentlich auch schon so eine erste Intervention in Bezug auf, läuft es gut, läuft es nicht gut. Man schafft ja direkt ein besseres Verständnis, ja. Und klar, und solche Beispiele schon, wie die Intensivbetten, die sind, ganz witzig, ja, und sehen wir gerade in der heutigen Zeit.
Genau, und bei den Intensivbetten ist es ja noch relativ, also ist das mit der Transparenz sozusagen wenig individuell. Wenn ich aber Transparenz schaffe in einer Organisation, dann muss ich natürlich auch darauf schauen, was die einzelne Person tut. Ja, also auch da wird auf einmal Transparenz geschaffen, bezogen auf den bestimmten Arbeitsbereich, in dem die Person unterwegs ist. Das will auch nicht unbedingt jeder. Ja, also da kann man dann irgendwie hingucken, ja, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag?
Genau.
Außer Podcasts aufnehmen, das ist dann halt quasi irgendwie die.
Klar, natürlich. Das sind ja auch so Nebeneffekte, die da immer mitschwingen, ja. Und deswegen kann es auch durchaus sein, dass halt manchmal die Ablehnung gegenüber dem Thema Prozessmanagement einfach ganz natürlich ist. Ja, genau, hoch ist, aber auch ganz natürlich ist, ja, dann komme ich dann wieder zurück. Man kann Prozessmanagement mit Sicherheit nicht ohne Change Management betreiben. Das heißt, es ist einfach halt so ein Themenkomplex, der sich aber im Kern um dieses Thema, wie sehen unsere Abläufe aus, kümmert.
Wir sind über die Zeit hinaus, und das beim Thema Prozessmanagement, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, wir wären sozusagen schneller durch. Ich merke dabei, das war mir tatsächlich dann schon auch ein bisschen bewusst, dass es ein großes Thema ist, ein hochgradig spannendes Thema, an dem man in verschiedenen Punkten auch eintauchen kann. Wenn die Hörerinnen der Hörer sich ein bisschen noch informieren will zu diesem Thema, wo würdest du oder wie würdest du vorgehen? Wo kann man was nachlesen? Wo gibt es einen Blog oder keine Ahnung, Links oder sowas, wo kann man hinschauen?
Genau, also es gibt ja auf der einen Seite viel Literatur zum Thema Prozessmanagement, ja, da muss man einfach aber schauen, ob man das Richtige erwischt, ja, weil da stehen oftmals vielerlei Expertenmeinungen drin. Also ich habe irgendwann mal ein Buch in der Hand gehabt, da war das quasi alles mathematisch-analytisch beschrieben. Ja,
kann man machen.
Kann man machen. Als BWLer habe ich das dann zur Seite gelegt. Ja.
Als Sozialarbeiter würde man wahrscheinlich das Cover schon gar nicht angucken.
Also. Ja, genau, also deswegen ist das bei der Literatur natürlich wirklich immer schwierig zu gucken, was man da hat. Ich empfehle einfach den Blog derprozessmanager.de.
Okay.
Weil bei denen gibt es eine schöne Sache, die haben eine Wissensdatenbank, wo sie einfach zu bestimmten Schlagworten halt eine Beschreibung reinbringen. Zum Beispiel Prozesslandkarte, was wir hatten, oder Rollenmodell oder was hatten wir noch? Flussdiagramm haben wir mal angesprochen. Also all diese Dinge, wo man sich vielleicht im Nachgang fragen kann, was heißt denn das eigentlich? Ja? Das ist da ziemlich gut nachschlagbar und sie bringen auch immer wieder aktuelle Themen, das heißt auch in Richtung Digitalisierung, Robotic Process Automation oder so, findet man da einfach eine gute Grundlage.
Super, danke. Ja, und deswegen den nehme ich auf jeden Fall
einfach als Tipp.
Genau, mit in die Shownotes rein. Perfekt.
Super.
Philipp, ganz herzlichen Dank ins Sauerland, in die Heimat zurück. Grüße an die Familie. Meine Kids stehen jetzt gerade auch auf Svea und Raya müssen jetzt langsam wieder geweckt werden, weil die sind nämlich zu Hause und machen diese Woche Homeschooling. Mach's gut, bis dahin. Danke.
Deswegen, grüß Sie auch. Ja?
Kein Mach Problem, ich, gerne. Danke.
Bis dann. Ciao.
So, das war die Episode zum Thema Prozessmanagement mit Philipp Epe. Ich weiß gar nicht, ob es euch gelungen ist, die Stimmen auseinanderzuhalten. Das hat meine Tochter mir nämlich gerade gesagt, das ist aber lustig, ihr hört euch ja genau gleich an. Und wahrscheinlich spattelt der Philipp auch immer mit den Händen so rum, wenn er redet. Das war ihre Aussage. Genau, ich will gar nicht in die Breite jetzt nochmal gehen, sondern nur darauf verweisen, dass dieses Thema Prozessmanagement natürlich hochgradig spannend ist. Ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich da vertieft reinzubegeben. Schaut doch mal bei dem Blog vom Philipp rein. Also es ist nicht Philipps Blog, aber den Hinweis, den er gegeben hat, um sich da ein bisschen darauf zu fokussieren. Und falls ihr Fragen habt oder mit eurer eigenen Organisation sich auf diesen Weg des Prozessmanagements machen wollt, dann sagt doch Bescheid. Gerne stehe ich da unterstützend zur Verfügung. Keine Ahnung, vielleicht arbeite ich ja sogar mal mit dem Philipp zusammen und wir kommen in eure Einrichtung und machen da was zum Thema Prozessmanagement. Jetzt nur noch der kurze Hinweis auf den Link, mit dem ihr den Podcast selber unterstützen könnt. Den findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. So, ich muss jetzt schriftlich dividieren, so wie es gerade aussieht. Falls ihr das gerade auch macht, wünsche ich euch dabei natürlich ganz viel Spaß. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.